Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, Cancel Culture ist in aller Munde. Der öffentliche Diskurs, die öffentliche Plattform wird immer wieder begrenzt durch diese Frage des, was darf man wie noch sagen. Wie ist es denn bestellt um diesen öffentlichen Raum? Ist die Cancel Culture eine, die Überhand genommen hat und alles in die falsche Richtung kippt? Oder ist sie eine legitime Einforderung für Schutz von Minderheiten und Achtsamkeit auf Sensibilitäten von Gruppen, die nicht der Mehrheit angehören?
Also wir sind uns vollkommen einig, jede Form von autoritärer Unterbindung meiner Meinungsfreiheit geht nicht. Nur, ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Ich glaube, dass der Diskursraum viel breiter und offener geworden ist. Vor 100 Jahren hätten sich ganz bestimmte Gruppen in den Diskurs überhaupt nicht einbringen können, weil der Diskursraum gehörte immer nur der herrschenden Klasse. Ob das die Medien waren, ob das die Kultur war, was ins Theater kam, all das, das war eine ganz kleine Clique. Es könnten noch sehr viele tausende Menschen gewesen sein, aber es war eine ganz kleine Clique, die den Diskursraum überhaupt betreten durfte. Alles, was sagen wir Menschen mit wenig Einkommen, wenig Bildung oder aus marginalisierten Gruppen sagten oder dachten, spielte überhaupt keine Rolle, weil sie überhaupt keine Rolle an sich sprachen. Keine Bürgerrechte, keine Einflussmöglichkeiten. Wenn wir uns also heute die Welt anschauen, in der wir beide leben, und das will ich erst einmal als positiv sagen, und es hat ja auch was, wenn man will, mit den Frauenbewegungen zu tun, die damit ja auch angefangen haben, als sie keiner hören wollte, wo diejenigen, die Definition, auch die Sprachmacht hatten, diese Frau dann ausgelacht haben, niedergemacht haben, immer mehr wieder zur Seite gestellt haben. Alle Emanzipationsbewegungen, will ich also damit sagen, nerven, indem sie der Definitionsmachtgruppe deutlich machen, jetzt gibt es Widerspruch. Eure Sicht der Welt, eure Sprache der Diskriminierung, das geht jetzt so nicht weiter. Jedenfalls werden wir so lange protestieren und euch auf die Nerven gehen, wie ihr das macht. Und wir erleben, auch das will ich jetzt erstmal positiv sagen, viele Gruppen, die sich in den letzten Jahrzehnten und im 20. Jahrhundert versucht haben zu emanzipieren, es sich nicht mehr gefallen zu lassen, wie beispielsweise das N-Wort, ein Wort, das aus der Sklaverei kommt, sich im Alltagssprechen noch geben zu müssen. Das ist dasselbe, wie ich mir nicht geben lassen würde, im Zusammenhang mit dem Wort Jude, Adjektive oder Negativbezeichnungen, die man aber früher noch in den 20er des letzten Jahrhunderts ganz locker sagen konnte, und die meisten hätten es nicht einmal empfunden, dass es ein Problem ist. Also der Diskursraum ist größer, viel mehr spielen damit. Die Macht hat sich deutlich auch zerstückelt. Das Problem ist also nicht das Ob und der wie viele, sondern das Problem ist das Wie. Und in dem Moment, wo man auch als marginalisierte Gruppe glaubt, dass der einzige Weg der Emanzipation, der einzige Weg, damit überhaupt Bewusstsein entsteht, einer ist, der gewalttätig ist, anderen also absolut vorschreiben zu dürfen, was sie reden, und wenn sie es nicht tun, eine Veranstaltung kaputt zu machen, dieser Weg ist in einer freien Dialoggesellschaft nicht nachzuvollziehen.
Zugleich gibt es normative Veränderungen im Sprachdiskurs der Öffentlichkeit. Das ist ja im Ausgangspunkt immer die Idee gewesen, dass man gerechter diskutiert, dass man nicht ausgrenzt, dass man inkludiert. Und zur selben Zeit kann das aber auch das Gegenteil bedeuten. Haben Sie das nicht so empfunden in den letzten Jahren, dass dieser Raum begrenzter wurde, der ja vorher geöffnet wurde?
Also der begrenzte Raum lässt sich ja zum Beispiel definieren in der Kunst besonders. Da gibt es die Forderung, dass ein Weißer keinen Schwarzen spielen soll, dass ein Nichtjude keine jüdische Rolle übernehmen soll, um nur zwei Beispiele zu nehmen, oder dass beispielsweise ein transsexueller Mensch weder von einem Homosexuellen noch von einem Heterosexuellen gespielt werden sollte, weil die würden sich die Rolle aneignen. Darüber gibt es heftige Dispute. Ich glaube, dass diese Absolutheit völlig falsch ist. Es geht am Ende um den für mich besten Schauspieler, Schauspielerin. Aber ich würde heute immer sagen, wie bei der Frauenquote, ist er dann der Rolle entsprechend mit der Identität zu besetzen, dann diese Person. Und wenn kein besserer Schauspieler, Schauspielerin da ist, dann darf wiederum es nicht dagegen sprechen, dass ein Nicht-Jude einen Juden spielt. Wir haben aber auch gesehen, dass die Aneignung, ich nehme jetzt nochmal den Begriff, gerade von den Mehrheitsgesellschaften, eine Darstellung dieser marginalisierten Gruppen in die Öffentlichkeit getragen hat, wo die Vorurteile über diese Gruppen genau gespielt wurden. Also auch da, das hat zwei Seiten. Die Ambivalenz, die Sie beschreiben, ist aber in einem Emanzipationsprozess immer auch bestehend aus zwei Gefühlen. Ich erinnere mich, als ich jung war, wurden nicht verheiratete Frauen markiert, indem man sie Fräulein in deutscher Sprache oder Mademoiselle in französischer. Mrs. und Miss. Das war ein ganz deutlich antifeministischer Ansatz. Also du bist erst eine Frau, wenn du verheiratet bist. Und die Fräuleins waren alle markiert nach dem Motto Fräulein, immer noch mit 30 dann entweder bestimmt auf der Suche oder Fräulein. Ist eine Markierung gewesen für den Mann, da ist jemand, in Anführungsstrichen, der ist zu haben. Bei Männern gab es die Differenzierung dann nicht. Auch da sehen Sie das Rollenbild. Wir diskutieren das heute mit Genderfragen. Also sollte man nicht, um zu zeigen, dass heute in allen Berufen auch Frauen natürlich, im wahrsten Sinne, natürlich die Möglichkeit haben, wie die Männer müssen und dass sie da sind? Ich finde ja. Ich finde, dass so sehr auch mich ab und zu es anstrengend zu gendern und ich es auch nicht 100% kann, der Gedanke dahinter legitim ist. Und wer wehrt sich dagegen? Natürlich Männer vor allen Dingen. Und ich weiß gar nicht, ob sie sich nur wehren, weil sie was dagegen haben, aber es strengt sie an. Du musst neu denken. Das Gehirn, die Sprache muss sich neu formatieren. Aber ich will noch mal ganz bewusst betonen, Sprache ist Ausdruck des Seins und des Wollenden.
Gehen wir nochmals einen Schritt zurück zur Kunst. Ich fand das ein interessantes Beispiel, wenn wir jetzt den Kaufmann von Venedig, Shylock, nehmen, der besetzt worden wäre 1975 mit einem Juden, hätte es geheißen, man nimmt ihn nur, weil er ein Jude ist, das ist Antisemitismus. Heute muss man ihn nehmen, weil sonst wäre es kulturelle Aneignung. Das Gleiche beim Moore im Königin von Saba.
Würde ich heute nicht so sagen, man kann ihn nehmen. Einige würden sagen, man sollte ihn nehmen und ganz wenige würden sagen, man muss ihn nehmen. Es kommt auch darauf an, wo man gerade lebt. Es gibt in dieser Debatte Gendern ganz unterschiedliche momentan auch Länder, die in dieser Debatte härter oder ein bisschen weicher diskutieren. Aber seien wir doch ehrlich, durch diese Debatte sind uns doch erst wieder Dinge bewusst geworden. Nehmen Sie eine Apotheke, die in Berlin auch, aber nicht nur dort ist, sondern in jeder Stadt, die heißt Moor-Apotheke. Wir haben Bilder vom Moor. Und diese Bilder sind besetzt und sie sind kulturell besetzt, sie sind aber auch durch Geschichten ersetzt und sie sind aber auch mit Vorurteilen besetzt. Warum muss das so sein? Ich kenne keine Apotheke, die Weißapotheke im Sinne der Hautfarbe markieren soll. Viele werden sagen, jetzt komm mal runter und übertreib nicht und das ist doch alles nicht so gemeint. Aber wie wäre es, wenn wir, und das finde ich emanzipatorisch wichtig, ein bisschen mehr die Empfängerperspektive annehmen und nicht die Absenderperspektive. Dir als Weißen mag das ja egal sein. Klar, du bist ja auch nicht der Moor, aber mir, den Moor, macht es etwas aus, weil mit dem Begriff werden Geschichten erzählt und ich finde, die sollten so nicht mehr erzählt werden und es muss keine Apotheke so heißen.
Sie haben vorhin gesagt, wichtig hinter der ganzen Debatte ist eigentlich die Idee des Gedankens und auch der Weg zur Gerechtigkeit, die ja damit verbunden ist. Die Frage ist nur, wo kippt dann die Debatte? Wir sind ja jetzt in den letzten Jahren oft damit mit der Skandalisierung von etwas beschäftigt oder mit dem Inhalt, über den wir eigentlich sprechen sollten.
Sie haben vollkommen recht, aber das nennt sich Emanzipation, das nennen sich Aktivisten. Wenn man Sie, mich nicht ärgern würden, würden wir den Schlaf der Ungerechten weiter schlafen. Und nur dadurch, dass wir gestört werden, die glauben jetzt, sie seien die Gerechten, sind sie natürlich auch nicht. Sondern wir sind immer alles, aber trotzdem haben sie Punkte, über die wir nicht gestört werden wollen. Und es ist meist, dass das Ruder oder dann in die eine Seite wiederum zu radikal geht. Aber das Interessante an Emanzipationsbewegungen ist, dass diese Pendelbewegung sich dann, so wie Sie sagen, nach einer ganz bestimmten Zeit, wo alle Partizipanten erschöpft sind, auch von sich selbst, doch mit einem neuen Ansatz versucht, eine gesellschaftspolitische Übereinstimmung herzustellen. Denn darum geht es am Ende. Wir brauchen eine Übereinstimmung. Und wenn Sie, ich komme jetzt wieder an die Sprache, wenn Sie sich überlegen, wie viele Anglizismen oder überhaupt in allen Sprachen Begriffe von Migranten, die in dieses Land gekommen sind, einfließen nach 20, 30, 50 Jahren. Sie werden ein Teil der englischen Sprache oder der deutschen Sprache. Wir wissen, dass das Jiddisch ja auch so deswegen in die deutsche Sprache hineingekommen ist. Dann sehen Sie, dass früher oder später diese Bewegungen alle stattfinden müssen, sonst zerbrechen die Gesellschaften. Und so gesehen erleben wir gerade eine intensive Zeit von Emanzipationsbewegungen, weil sie global sind. Black Lives Matter ist ursprünglich ein primär kulturelles amerikanisches Thema. Es geht nicht nur um die Frage von schwarzen Menschen, sondern es geht auch um die Frage von einer importierten Sklaverei der Afrikaner nach Amerika. Und die Sklaverei war bis langer, langer Zeit, oder man kann es anders sagen, es ist noch vor kurzem möglich gewesen, und diese Auseinandersetzung durchsetzt immer noch die amerikanische Gesellschaft. Sie kommt dann nach Europa und findet aber in ihrer Methodik, wie man sich als marginalisierte Gruppe auch darstellen kann, in Europa wieder. Nun kann man sagen, und das wissen wir, wir diskutieren über Racial Profiling bei der Polizei in Deutschland, Frankreich oder wo auch immer. Es gibt dazu Untersuchungen, nicht ausreichend, aber dass das Stoppen eines Autos wahrscheinlicher ist, wenn Racial Profiling unbewusst oder bewusst eine Rolle spielt, das wissen wir auch. Das kann aber keine Kategorie sein. Es stimmt auch, dass wenn jemand eine Wohnung sucht und der Name klingt nicht wie der Name, wie man es normalerweise in diesem Land kennt, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, die Wohnung zu bekommen, sofort a priori erstmal fällt. Erst wenn man sich dann wirklich mit diesem Interessenten beschäftigt, hat der eine bessere Chance, wieder auf den Markt zu kommen. All das sind kleine Details, aber ich kann doch nur sagen, ich verstehe doch jedem, der die Nase voll davon hat, so leben zu wollen und in seinen Vertretungen Menschen zulässt, die wiederum umgekehrt auch einen Druck ausüben, für den sie nicht legitimiert sind. Denn alles, was wir besprechen, hat immer eine Grenze. Und das ist jetzt meine Freiheit. Das ist meine Meinungsfreiheit und meine Redefreiheit. Und wenn ich mir anschaue, was in den letzten Wochen und Monaten an Veranstaltungen geplatzt sind, weil Aktivisten, ob Linksradikale oder ob islamisch Radikalisierte, überall reingelaufen sind und Free Palestine from the River to the Sea schreien und das auch können und einige Minuten zugelassen wird, bis die Veranstalter sagen, so, und jetzt bitten wir aber, dass wir weitermachen können und sie nur noch brüllen und Veranstaltungen abgesagt werden müssen, dann hat das weder was mit Aktivismus zu tun, nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern es ist pure Nötigung und Gewalt.
Pure Nötigung und Gewalt, und das soll ja nicht sein, gerade in einer freien Gesellschaft, aber auch wenn es darum geht, Sprache nicht einzugrenzen, beziehungsweise wenn es dann um die Frage geht, was stellt man höher, die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit oder dann eben die Konvention, etwas nicht mehr zu sagen. Sie haben ein paar Beispiele gemacht. Es ist eine Austarierung, in der wir uns im Moment befinden.
Richtig, aber auch da will ich dran erinnern. Ich bin jetzt bald 68. Das erste Drittel meines Lebens bekam ich von den Ämtern immer Briefe mit sehr geehrter Herr, ohne Namen, cher Monsieur, dear Sir. Das zweite Drittel stand dann schon drin, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame. Jetzt verhandeln wir darüber, ob die zwei Begriffe ausreichend sind. Ich finde das a priori eine sehr gute Entwicklung, weil sie den Pluralismus mitnimmt. Aber Sie können so etwas nicht verordnen, nur sondern sie müssen an ganz bestimmten Punkten, wo sie es verordnen müssen, sonst sind Diskriminierungstatbestände gegeben. Sie müssen das auch in eine Verhandlung in der Gesellschaft inkludieren. Das braucht viel Zeit. Aber dass manchmal diejenigen, die die Macht haben und damit auch die Macht des Druckes haben, denjenigen, die sich auf den Weg machen und noch sehr wenig Macht haben, den Druck auch ausübend vor Augen stehen, muss man auch akzeptieren. Ich finde, dass man beispielsweise gerade bei der Gender-Diskussion, würde ich jetzt sagen, anfängt, Wege zu suchen, wo alle Positionen mehrheitsfähiger werden. Man hat gelernt, jedenfalls in Deutschland, dass du die Sternchen beim Gendern nicht durch Gesetz wirst durchsetzen können. Du brauchst bei jedem Gesetz eine Akzeptanz mindestens der Hälfte der Gesellschaft, weil ein Gesetz, wo alle oder die meisten sagen, halte ich mich nicht dran, brauchst du es gar nicht zu erlassen. Damit man sich dran hält, braucht man gute Argumente. Man braucht Geduld. Man braucht auf jeden Fall nicht Brüllen und Gewalt.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Zukunft denken. Mit Michel Friedmann.